SRF 3.
Eine Entscheidung fürs Klima. Wer fliegt und Auto fährt, soll künftig, wenn es nach dem Ständerat geht, mehr bezahlen müssen. Wenn Sie das bitte prüfen könnten, hat Präsident Trump zum ukrainischen Präsidenten gesagt. Das Weiße Haus legt die Abschrift des ominösen Telefonats zum Fall Biden vor. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Wenn es also nach dem Ständerat geht, dann sollen das Fliegen und Autofahren teurer werden. Unter dem Eindruck der Klimajugend und der bevorstehenden Wahlen hat der Ständerat beim CO2-Gesetz nun also eine Flugticketabgabe und Maßnahmen zum Straßenverkehr beschlossen. Priscilla Imboden hat der Debatte zugehört.
Es findet ein Wandel statt beim Thema Klimawandel im Parlament. Noch letzten Dezember hat der Nationalrat das neue CO2-Gesetz verwässert und dann verworfen. Heute hat der Ständerat ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, das weitergeht, als es der ursprünglich der Bundesrat wollte. SP-Ständerat Roberto Zanetti erklärt das so.
Ich bin 100% sicher, dass diese Bewegung der Klimajugend auch unser Denken und unser Bewusstsein beeinflusst hat.
So hat der Ständerat neu eine Flugbillettabgabe ins Gesetz geschrieben. Flüge sollen 30 bis 120 Franken teurer werden, damit vor allem Billigflüge innerhalb von Europa weniger attraktiv werden. Der Flugverkehr nehme rasant zu, begründete FDP-Ständerat Damian Müller diesen Entscheid.
Ohne Massnahmen ist der Flugverkehr in wenigen Jahren das größte Klimaproblem der Schweiz. Das war sich die Kommission grossmehrheitlich einig.
Die Einnahmen sollen zur Hälfte in einen neuen Klimafonds fließen, der Projekte finanziert, zur Hälfte an die Bevölkerung zurückverteilt werden. Zusätzlich hat der Rat beschlossen, die Treibstoffabgabe zu erhöhen auf maximal 12 Rappen pro Liter. Dagegen argumentierten Vertreter der Berggebiete wie der Walliser Ständerat Beat Rieder.
Wir sehen, wenn wir hier zu stark aktiv werden, werden wir die ländliche, periphere Region derart hart treffen, dass wir später einmal korrigierend eingreifen müssen.
So sollen ländliche Gebiete bei der Rückverteilung der Abgabe stärker berücksichtigt werden. Am Montag bereits hatte der Ständerat eine höhere Brennstoffabgabe sowie Vorschriften für den CO2-Ausstoß von Gebäuden beschlossen. Damit sollen neue Ölheizungen nur noch bei gut gedämmten Bauten möglich sein. FDP-Ständerat Werner Luginbühl erklärte.
Persönlich glaube ich, dass die Klimaerwärmung eine der grossen Herausforderungen der Menschheit ist. Wir sind es künftigen Generationen schuldig, dass wir rasch handeln und tun, was getan werden muss.
Diese Haltung prägte die Debatte in der Kleinen Kammer weitgehend. Mit den im Ständerat nun beschlossenen Massnahmen sollte die Schweiz ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 um die Hälfte reduzieren können. Das ist beachtlich. Es reiche aber nicht aus, sagen die Umweltschutzverbände und die Wissenschaft, um die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu halten.
Der Ständerat, der will also gar die bundesrätliche Variante, die weniger weit gegangen wäre, verschärfen. Priscilla Imboden, das hätte man vom Ständerat eigentlich nicht erwartet.
Das ist so, vor einem Jahr hätte man das nicht erwartet. Aber beim Thema Klimawandel hat ein Umdenken stattgefunden. Einerseits sind die Szenarien der Wissenschaftler, der UNO-Klimaschutzbehörde, stets dramatischer geworden. Und andererseits sehen wir den Druck auf der Straße. Die Klimajugend, die dürfte eine Rolle spielen. Aber hier in der Schweiz ganz konkret und aktuell spielt auch das Wahljahr natürlich eine Rolle. Und zwar einerseits die Umfragen für die Nationalratswahlen in den Herbst, die darauf hinweisen, dass wahrscheinlich eher grüne Kräfte zulegen werden. Und in den Kantonen Zürich, Basel, Land und Luzern wurde bereits gewählt in diesem Jahr. Und auch da haben Grüne zugelegt und eher klimaschutzskeptische Kräfte haben verloren. Das hat sicher eine Rolle gespielt.
Nun, nach den Wahlen berät dann der Nationalrat das CO2-Gesetz. Dort hat man das schon mal 4 Tage lang durchdiskutiert und derart verwässert, dass es in der Schlussabstimmung dann scheiterte an einer unheiligen Allianz zwischen SVP, die gar kein Gesetz wollte, und den Linken, die ein schärferes Gesetz wollte. Was ist denn jetzt vom Nationalrat zu erwarten?
Das wird erst nach den Wahlen ersichtlich, denn der Nationalrat wird sich erst in seiner neuen Zusammensetzung über dieses CO2-Gesetz beugen. Das wird auch spannend sein zu sehen, wie das herauskommt, denn gerade bei diesem Gesetz war die linke Ratshälfte im Nationalrat und die rechte extrem gespalten. Es wurden viele Entscheide im letzten Dezember im Nationalrat auf Messerschneide getroffen, mit 1, 2, 3 Stimmen Unterschied. Immer in Richtung Entschärfung des Gesetzes. Das bedeutet, dass wenn es wegen den Wahlen auch nur eine kleine Sitzverschiebung gibt in Richtung Links-Grün, dann ist es gerade bei diesem Thema ausschlaggebend.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Priscilla Imboden aus dem Bundeshaus.
Info 3 Abend.
Was hat er wirklich gesagt? In den USA dreht sich in diesen Stunden fast alles um diese entscheidende Frage. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Hat Präsident Trump sein Amt missbraucht, um die Präsidentenwahl im 2020 zu beeinflussen? Es geht um dieses Telefongespräch, das Trump im Sommer mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky führte. Da soll Trump Druck ausgeübt haben, die Ukraine aufgefordert haben, Ermittlungen gegen den Sohn von Ex-Vizepräsident Joe Biden aufzunehmen. Joe Biden möchte im nächsten Jahr ja gegen Trump in den Wahlkampf ziehen und Bidens Sohn war geschäftlich in der Ukraine verbandelt. Das Telefongespräch mitgehört hat ein Geheimdienstmitarbeiter und der hat Alarm geschlagen. Die Demokraten haben deshalb erste Schritte zu einem Amtsenthebungsverfahren, einem Impeachment gegen Präsident Trump eingeleitet, soweit also diese Vorgeschichte. Isabel Jacobi in Washington, eben ist diese Mitschrift des umstrittenen Telefonats veröffentlicht worden. Was steht denn nun wirklich drin?
Nun einiges. Präsident Trump übte klar Druck aus auf Präsident Zelensky. Er verlangt namentlich, dass die Ukraine im Fall Biden ermittelt. Er braucht das Wort reinschauen, if you can look into it. Er sagt auch, der ehemalige Vizepräsident Biden habe damit geprahlt, die ukrainische Staatsanwaltschaft gestoppt zu haben in einer Untersuchung, die Bidens Sohn betraf. Und brisant ist, er schlägt vor, dass die ukrainischen Behörden sich mit dem Weißen Haus und dem US-Justizminister direkt absprechen, sich koordinieren bei den Ermittlungen.
Das tönt, als wäre es sehr belastend für Präsident Trump.
Nun ja, Präsident Trump agiert eigennützig in diesem Gespräch. Er fordert unverblümt Zelensky auf, ihm quasi im Wahlkampf zu helfen. Das ist unschön, aber ob es Landesverrat ist, wie die Demokraten behaupten, ist nicht klar. Es fehlt im Gespräch zwischen Trump und Zelensky etwa ein Hinweis auf die Militärhilfe von $390 Millionen, die die Trump-Regierung kurz vor dem Gespräch eingefroren hat. Einziger Hinweis ist die Bemerkung von Zelensky, man sei doch bereit, mehr US-Waffen zu kaufen. Aber es fehlt der direkte Hinweis, dass der US-Präsident die Militärhilfe absichtlich gestoppt hat, um die Ukraine zu erpressen und so US-Steuergelder missbraucht hat, wie die Demokraten vermuten. Und diese Beweisführung wäre wichtig für die Demokraten.
Das heißt, es fehlen also immer noch Indizien, noch ist einiges unklar. Weshalb haben denn die Demokraten dieses Amtsenthebungsverfahren bereits eingeleitet? War das nicht etwas vorschnell?
Ja, das sehen ganz sicher die Republikaner so, die sich heute in den Medien demonstrativ die Augen reiben und sagen, die Demokraten sind übergeschnappt. Sie sagen das tatsächlich so. Präsident Trump schreibt in einem Tweet, die Demokraten seien in eine Falle getappt. Die Demokraten sehen es natürlich anders. Sie finden, die bloßen Indizien genügen in diesem Fall. Oder wie die Chefin der Demokraten Nancy Pelosi gestern sagte, es braucht kein Quid pro Quo, es braucht kein explizites Gegengeschäft, dass ein US-Präsident eine ausländische Regierung auffordert, möglicherweise erpresst, gegen einen innenpolitischen Opponenten vorzugehen, das reicht.
Aber das Risiko für die Demokraten, dass dieser Schuss hinten rausgeht, der ist doch beträchtlich.
Ja, das ist tatsächlich so, denn die meisten Wähler und Wählerinnen, auch demokratische Wähler und Wählerinnen, wollen kein Amtsenthebungsverfahren. Und das hat ja auch letztlich keine Chance, weil es spätestens im Senat scheitern würde. Aber die Demokraten fühlen sich einfach im Zugzwang aus ethischen Gründen. Sie sehen sich gezwungen, den Präsidenten zur Rechenschaft zu ziehen. Oder sie hätten ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und last but not least, es herrscht Wahlkampf. Die Amtsenthebungsuntersuchung gibt den Demokraten die Möglichkeit, juristisch noch härter gegen die Trump-Regierung vorzugehen als bisher.
Besten Dank für diese Einschätzung. Das war Isabel Jacobi aus Washington. Und nun zum Nachrichtenüberblick mit Julia Villino und einer Zeitschrift, die wir zum Beispiel auch vom Wartezimmer beim Hausarzt kennen.
Die Annabelle wechselt den Besitzer. Das Magazin werde auf den 1. Oktober an den jungen Aargauer Zeitschriftenverlag Medienart weitergegeben, teilte Tamedia mit. Alle Mitarbeitenden werden demnach übernommen und arbeiten vorläufig in ihren Büros am Sitz von Tamedia weiter. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Daten von Tamedia erreicht Annabelle alle 3 Wochen rund 230.000 Leserinnen und Leser. Nach Ägypten, wo seit Beginn der Proteste gegen die Regierung vergangene Woche mehr als 1.000 Personen festgenommen wurden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf 2 lokale Menschenrechtsorganisationen. Die Demonstranten werfen dem Präsidenten al-Sisi Korruption vor. Zu den Protesten aufgerufen, hatte ein ägyptischer Geschäftsmann, der in Spanien im Exil lebt. Bei einem US-Luftangriff sind in Libyen nach Angaben des US-Militärs 11 mutmaßliche Extremisten der Terrormiliz IS getötet worden. Der Angriff im Süden des Landes sei bereits der 2. US-Luftschlag innerhalb einer Woche gewesen, teilte das Kommando der US-Armee mit. Der Hersteller der roten Londoner Doppeldeckerbusse meldet Insolvenz an. Die nordirische Firma Wrightbus mit rund 1.300 Mitarbeitenden sei unter Zwangsverwaltung gestellt worden, gab die Gewerkschaft Unite bekannt. Sie appellierte an den britischen Premierminister Boris Johnson, die Firma durch eine Verstaatlichung zu retten. Johnson hatte in seiner Zeit als Stadtpräsident von London 600 der Busse bestellt. Sein Nachfolger Sadiq Khan entschied Ende 2016, dass aus Umweltschutzgründen keine weiteren Busse dieses Typs bestellt werden.
Und nun bleiben noch Börse und Wetter, Julia.
Mit den Daten von SIX, der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.899 Punkten, ein Minus von 0,9%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,5%. Der Euro wird zu 1.0840 gehandelt, der Dollar zu 98,94 Rappen. Und das Wetter? Am Abend weitere Regengüsse, morgen viele Wolken und gelegentlich nass, im Süden ziemlich sonnig, bis 22 Grad.
Das war Info 3, News und Hintergründe kompakt. Im Studio waren Thomas Fuchs, Julia Villino und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.